Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Und ich freue mich, dass Sie zuhören, und hören Sie mal das. Die Mark Sinan Company erforscht auf dem neuen Album am Anfang den Soundtrack des Urknalls. Ein Album, das Sie auf der neuen Musikplattform Pantopia anhören können. Da werden in verschiedenen Musikprojekten unter anderem historische Originalaufnahmen mit zeitgenössischer Komposition zusammengebracht. Und um diese neue Musikplattform Pantopia geht es in dieser Sendung später. Von dem Thema, mit dem wir diese Fazitausgabe starten, kann und will ich Ihnen keine Originalaufnahmen vorspielen. Das wäre sowieso verboten. Rufe wie Tod Israel oder Tod den Juden, die wurden am Ostersamstag in Berlin skandiert bei der Demonstration der Gruppe Palästina, wo insgesamt rund 500 Menschen waren. Mittendrin Plakate mit der Aufschrift BDS, das steht für Boykott, Desinvestition und Sanktion. Und diese Kampagne ruft dazu auf, mit eben diesen Methoden Israel international zu isolieren. BDS hat der Bundestag 2020 als antisemitisch eingestuft und hat in dem sogenannten BDS-Beschluss Ländern, Städten und Gemeinden geraten, Organisationen, die der Kampagne BDS nahestehen, nicht zu fördern. Und dagegen hat sich damals ein breites Bündnis von Menschen aus Kultur und Wissenschaft gewendet in der Initiative GG 5.3, Weltoffenheit, GG 5.3, für den Artikelabsatz im Grundgesetz. Und diese Initiative plädiert für einen kritischen Dialog, lehnt aber gleichzeitig den Boykott Israels ab. Diese Initiative wurde von den Leitern der Bundeszentrale für politische Bildung oder dem Goethe-Institut, von der Direktorin des Einstein-Forums, von Susan Neumann, initiiert und von ganz vielen Intendantinnen der wichtigsten deutschen Theaterhäuser unterzeichnet. Und jetzt, als auf dieser Demo in Berlin mit antisemitischen Parolen auch BDS-Plakate vorgekommen sind, gibt es auch Kritik an der Weltoffenheit-Initiative. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Amelie Deuvelhardt gesprochen, der Intendantin des Kampnagel in Hamburg. Auch sie hatte die Initiative unterschrieben. Frau Deuvelhardt, danke, dass Sie Zeit haben.
Ja, sehr gerne.
In einem Blog wird kritisiert, dass die Initiative Weltoffenheit, also dass die Initiative GG53 Weltoffenheit naiv sei angesichts solcher Eskalationen wie am Wochenende mit BDS-Bezug. Können Sie diese Vorwürfe nachvollziehen?
Die Initiative Weltoffenheit ist ja eine Initiative, die sich zusammensetzt aus vielen Kulturinstitutionen in unserem Land, auch einer Menge von großen Bundesinstitutionen, Haus der Kulturen der Welt, sogar das Humboldt-Forum ist dabei,
Goethe-Institut
und so weiter, Goethe-Institut. Also es ist eigentlich eine ziemlich hochkarätige Initiative. Und das Ziel dieser Initiative war zu keinem Zeitpunkt, dass sie BDS nahe ist. Das ist die ganze Initiative nicht, sondern es ging um die Frage, wo werden da Grenzen der Kunstfreiheit eingezogen? Und es ging um die Frage, was passiert eigentlich, und das ist ja auch dieser Bundestagsbeschluss, der da debattiert wurde, dürfen wir eigentlich mit KünstlerInnen arbeiten, die eventuell BDS-nah sind? Das war die Frage, nicht, dass die Initiative BDS-nah ist. Und wir wissen alle, dass es viele KünstlerInnen in vielen Teilen der Welt gibt, die eben Israel-kritisch sind, was nicht unbedingt heißen muss antisemitisch, aber die Israel-kritisch sind. Selbstverständlich auch viele Palästinenser in besetzten Gebieten und so weiter. Und dieses Thema ist aber inzwischen so vermint, dass ich das Gefühl habe, egal was man sagt, es ist keine rationale Diskussion mehr möglich zu dem Thema.
Aber lassen Sie uns jetzt nur kurz klarstellen, also zu diesen Demonstrationen am Wochenende mit diesen Rufen, die da skandiert wurden, und auch den BDS-Boykottforderungen, davon distanzieren Sie sich natürlich, oder?
Ich distanziere mich total, und ich finde auch, wenn man da einen Vorwurf an jemanden macht, dann doch an die Verantwortlichen in der Politik, ob man so eine Demonstration zulässt oder nicht, wo die Grenzen sind, auch der Demonstrationsfreiheit, und nicht eine Initiative, die sich eigentlich ausschließlich für Freiheit der Kunst einsetzt. Und natürlich distanziere ich mich von solchen Skandierungen. Ich arbeite seit Jahrzehnten auch mit israelischen Künstlerinnen, mit jüdischen Künstlerinnen. Wir haben die regelmäßig in unseren Programmen, wir machen Diskursprogramme, auch zu dem Thema. Wir arbeiten mit Max Tscholle, haben wir Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur gemacht und so weiter. Also das ist ja ein Thema, was unglaublich wichtig ist, aber wichtig wäre eben, diese Themen auch noch diskutieren zu können und nicht, wenn jemand sagt, ich diskutiere Fragen, angenommen, ich setze mich kritisch mit israelischer Regierungspolitik auseinander, dann wäre ich noch keine Antisemitin. Antisemitisch ist was ganz anderes und das verschwimmt gerade alles und deswegen ist es so gefährlich und Kulturinstitutionen, und da sind wir nicht die Einzigen, in Hamburg ist die Lage eigentlich sogar recht entspannt, fürchten darum, dass sie nicht mehr Künstlerinnen einladen können, weil es gab ja auch schon viele Ausladungen in den letzten Jahren von Künstlerinnen, auch Wissenschaftlerinnen, die BDS-nah waren.
Bevor wir zu den praktischen Auswirkungen dieser Vermintheit, nenne ich es mal, kommen, möchte ich nochmal darüber sprechen, wie nehmen Sie denn die Dynamik dieser Aufregungsspirale solcher Diskussionen wahr überhaupt?
Also es gab zum Beispiel in Hamburg vor kurzem an der HFBK eine Diskussion, wo es eigentlich nochmal um die Aufarbeitung der Documenta ging. Sobald irgendwie eine kontroverse Position auftauchte, wurde im Saal quasi geschrien. Ich kenne sowas sonst gar nicht von intellektuellen Debatten. Ja? Also die Debatten sind halt dann sehr schnell aufgeheizt. Die Documenta hat man ja gesehen. Wir haben die größte Kunstausstellung der Welt. Da wurden im letzten Jahr nicht die künstlerischen Arbeiten besprochen, sondern es wurde immer nur der BDS-Vorwurf besprochen. Und das ist natürlich eine starke Verengung auch des Horizontes. Auf jeden Fall hatte das natürlich Motive, die wir in Deutschland auch aus den 20er, 30er Jahren, und das müssen wir auch immer bedenken, wir sind die Tätergeneration gegenüber dem jüdischen Volk, des größten Genozids, der jemals verursacht wurde in der Geschichte. Und wir müssen natürlich besonders umsichtig auch mit dem Thema umgehen. Das ist für mich total selbstverständlich. Ich habe mich damit so viel beschäftigt, eigentlich mein ganzes Leben lang, dass uns das immer bewusst sein muss. Wir sind Deutsche. Unser Volk, unsere Nation hat 6 Millionen jüdische Menschen umgebracht im Dritten Reich. Und das ist nicht vorbei. Das ist immer noch da.
Und andererseits gibt es eben auch global Positionen, bei denen das in der Geschichte der Holocaust, die Shoah, nicht diesen Stellenwert hat, wie bei uns.
Absolut.
Und die eben das darauf auch mit einer anderen Perspektive blicken. Und Sie hatten ja aber auch in dem Appell von vor 3 Jahren schon die Sorge formuliert, dass eben auch solche wichtigen Stimmen mit dem Bundestagsbeschluss beiseite gedrängt werden könnten. Und eben, Sie haben es angesprochen, wenn die sogar auch fern sind vom BDS, selbst wenn es israelkritische KünstlerInnen sind, die dann möglicherweise nicht beauftragt oder eingeladen werden, einfach um Stress zu vermeiden. Und in den 3 Jahren seit dem Bundestagsbeschluss und auch seit der Initiative, die Sie gestartet haben, haben sich Ihre Sorgen da bewahrheitet? Wie haben Sie das beobachtet?
Also es ist auf jeden Fall, sagen wir mal so, man denkt die Sorge stärker mit. Also man denkt stärker mit, was passiert, wenn ich Künstler XY, Theoretiker XY einlade. Zum Beispiel, als wir 2017 Achill Membe eingeladen haben, da haben wir nicht mal dran gedacht, dass irgendjemand
was. Nee, da gab es die Diskussion noch nicht so.
Da gab es die Diskussion nämlich noch nicht und es ist auch überhaupt nichts passiert. Im Gegenteil, Hamburg war begeistert, dass wir so einen berühmten Postkolonialismusforscher da haben und es waren 1000 Leute im Publikum und es gab kein Problem. Nur wenige Jahre später wurde die Leiterin der Ruhrtriennale gezwungen, ihn auszuladen und dann wurde auch gleich noch die ganze Ruhrtriennale abgesagt. Offiziell wegen Corona, aber da hätte ich ein paar Fragezeichen, weil unser Sommerfestival auf Kampnagel hat zum Beispiel in dem Jahr stattgefunden, weil Corona dann auch gerade nicht vorbei, aber die Lockdowns wieder aufgehoben waren. Und insofern, wir denken das mit und ganz ehrlich, ich würde am liebsten offene Diskussionen führen zu dem Thema, aber das ist schwer möglich, weil es auch schwer möglich ist, zum Beispiel Israelis und Palästinenser auf ein Panel zu bekommen. Aber das geht natürlich im Haus der Kulturen der Welt, zum Beispiel in Berlin, hat es immer wieder stattgefunden.
Und die Bildungsstätte Anne Frank versucht das ja auch in ihren Publikationen und auch auf deren Bühnen. Wie beobachten Sie das denn? Sie sagen, Sie hätten gerne diese Diskussion auch kontrovers ruhig auf der Bühne. Wie kommt denn diese Debatte beim Publikum an? Wie sehr interessiert es das Publikum eigentlich überhaupt?
Also kunstnahe Menschen interessieren sich sehr dafür. Bei der Documenta-Debatte, das war ein dreitägiger Kongress, glaube ich, sogar in Hamburg, war der erste Tag so voll, dass nicht nur die große Halle in der HFBK, also in der Hochschule der Künste, komplett überfüllt war, sondern auch noch der Vorraum, wo das übertragen wurde, war komplett überfüllt. Mit Meron Mendel zum Beispiel bin ich in Kontakt von der Bildungsstätte Anne Frank wegen seiner Buchlesung, also die wir bei uns machen wollen.
Über Israel reden, er hat gerade ein Buch herausgebracht.
Über Israel reden, genau. Er hat mir erzählt, dass da in allen Städten mindestens 200-300 Leute kommen. Mhm. Ich sage ja, Achim Membe kam bei uns 1000. Im Haus der Kulturen der Welt auf diesem Kongress waren auch viele, viele Menschen. Das heißt, es ist ein Thema, das, würde ich sagen, Intellektuelle in unserem Land und auch Kunstliebhaberinnen interessiert.
Und was ist denn Ihre praktische Politik jetzt? Also auch nachdem Sie jetzt wieder solche Vorwürfe gehört haben, wie orientieren, wie positionieren sich Sie sich mit Ihrem Programm auf Kampnagel?
Also in unserem Programm gibt es immer schon Stimmen aus Israel und es gibt auch Stimmen aus dem arabischen Raum und es gibt Stimmen aus dem globalen Süden, sowohl künstlerische Stimmen als auch diskursive Stimmen, also Theoretikerinnen. Und das Einzige, was wir nicht machen, ist, dass wir sie direkt aufeinanderprallen lassen. Aber wir arbeiten viel mit Künstlerinnen aus Israel, auch mit jüdischen Künstlerinnen, die nicht in Israel arbeiten. Wir arbeiten viel mit Künstlerinnen aus dem arabischen Raum. Und also bisher hat zum Beispiel auch noch niemand zu uns gesagt, wir kommen nicht zu euch, weil ihr auch mit den einen oder den anderen arbeitet. Unsere Politik ist wirklich, dass wir ein weltoffenes Haus sind, das auch unterschiedliche Positionen zulässt. Bei uns funktioniert es ganz gut.
Und hoffentlich auch weiter so. Vielen Dank, Amelie Döffelhardt von Kampnagel in Hamburg. Schönen Abend.
Ihnen auch. Tschüss.
Das Gespräch mit Amelie Döffelhardt haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und jetzt in die Niederlande zu einem neuen Museum. Das sollte Platz bieten für die Kunst, die nicht mehr in den Palais Het Loo gepasst hat, im niederländischen Apeldoorn nahe der deutschen Grenze. Und dieser Palast, das ist eine der schönsten Barockanlagen von Nordeuropa. Und es gibt ja dann für Platzerweiterung die Variante Louvre, also dem prächtigen historischen Palast, was Modernes als Kontrast dazu zu setzen. Beim Louvre ist es diese Glaspyramide. Aber dann hat man sich in den Niederlanden gedacht, sollte der Palast doch nicht von was anderem verdeckt werden, also graben wir das Museum doch einfach unter die Erde. Und so ist es geschehen. Am 21. April wird das komplett unterirdische Museum, das unter dem Schlosshof mit seinen Wasserspielen liegt, eröffnet. Und dann kommt das niederländische Königspaar natürlich auch vorbei. Und mein Kollege Carsten Probst, der war heute Abend schon mal drin. Hallo Carsten Probst.
Hallo.
Muss ich mir das als Bunker ohne Tageslicht vorstellen? Also gar nicht so eine schöne Umgebung für Kunst?
Doch, also Tageslicht gibt es und die Raffinesse, mit der man das jetzt auch gelöst hat, ist, finde ich, schon ein der Highlights dieses Museumsneubaus, muss man ja sagen, der es dann ist. Denn der liegt wirklich komplett unter dem historischen Innenhof des Palastes, wo sich so ein großes Wasserbassin mit Wasserspielen befindet. Und durch dieses Bassin führt jetzt eben so eine begehbare Achse mit großen Glasplatten, durch die man dann, wenn man darüber geht, von oben vom Bassin aus hinuntersehen kann in die zentrale Galerie dieses Neubaus, dieses eingegrabenen Neubaus sozusagen, die dann auch von Tageslicht natürlich dadurch beschienen wird. Und von unten schauen Sie nach oben auf die von so einer dünnen Wasserfläche bedeckten Glasfenster, auf denen sich dann bei Wind auch noch so kleine Wellen ganz poetisch kräuseln. Also eine sehr einfache, sehr poetische Lösung. In den Ausstellungssälen dann mit so ungefähr 3000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, die von dieser zentralen Galerie abzweigen, da haben Sie dann natürlich kein Tageslicht mehr. Aber das Entscheidende ist, und das sagt der Generaldirektor Michael van Maarseven, dass dieser immense Zugewinn an Ausstellungsfläche, die man hier quasi im Boden versteckt hat, so eine große Erweiterung bringt. Dazu Michael van Maarseven.
It's something like hiding an elephant. And what Kahn really did very well is that they took the symmetry of the palace is one of the most important features.
Ja, also das war, sagt er, als wollte man einen Elefanten verstecken und diesen Riesenbau sozusagen im Untergrund. Und was das Rotterdamer Architektenbüro Kahn dann sehr gut gelöst hat, führt er weiter aus, dass sie in dem unterirdischen Bau die Symmetrie des Barockpalastes wieder aufgegriffen haben. Die Anordnung der sehr großzügigen Räume folgt symmetrisch der Kubatur des Palastes.
Und spürt man das? Also bringt einem das was?
Ja, es bringt einem was. Es ist ein interessante neue Aufteilung zu sehen. Zunächst mal auf der linken Seite dieser Tageslichtachse gibt es zwei große Säle für historische Wechselausstellungen. Demnächst zum Beispiel eine politische Kunstgeschichte der Throne in Europa. Also man will hier quasi ein historisches Museum mit Wechselausstellungen etablieren. Auf der anderen Seite finden Sie die Säle mit der ständigen Sammlung. Das Palais et Loo verfügt über eine Sammlung von ungefähr 160.000 Exponaten. Das sind jetzt in der Minderheit nur Kunstwerke, also Gemälde, Skulpturen. Oft sind es dann Möbelstücke, Designobjekte, Kutschen sogar und Textilien und so weiter. Davon kann man jetzt hier eine Auswahl zeigen. Das war vorher in den alten Räumen des Palastes zu sehen und dadurch ergibt sich jetzt eine Veränderung des ganzen Konzepts. Der Barockpalast, also wo früher die historische Sammlung zu sehen war, wird jetzt selbst zu einem Ausstellungsstück. Dort hat man so Flügel eingerichtet, wie sie im 17. Jahrhundert waren, zur Zeit Wilhelms III. Und einen anderen Flügel, wie er von Königin Wilhelmina bis in die 1960er Jahre hier bewohnt wurde. Also im Grunde erzeugt dieser Neubau eine zeitgenössische Distanz eigentlich zu diesem ganzen historischen Ensemble.
Wir kennen in Deutschland ja uns ein bisschen aus mit Königshäusern, die sich in die Praxis von Ausstellungen einmischen und da gerne mitbestimmen würden. Wie ist es denn in den Niederlanden? Da hat das Königshaus also bei dem Neubau auch mitbestimmt. Warum eigentlich?
Ja, sie spielen wahrscheinlich jetzt so ein bisschen auf die Hohenzollern-Debatte an, die wir hier in Deutschland mal geführt haben. Also man muss vielleicht sagen, das Palais Het Loo gehört seit den 1970er Jahren einer halbstaatlichen, halbprivaten Stiftung und nicht mehr der königlichen Familie. Die hat hier noch am Rand des Schlossparks kleine Besitztümer, aber weil auch Teile der königlichen Sammlung hier ausgestellt werden, haben sie quasi die Arbeiten mit Interesse begleitet. Aber Generaldirektor Michael van Marsewen sagt dazu:
They were very much interested, but they don't play a role. Now, we're a separate independent institution. We have a lot of loans from the royal collections, but it is up to us how we display it. And they don't want to interfere with that.
Ja, also sie waren immer sehr interessiert an dem ganzen Bauprojekt. Sie haben bei der Entwicklung aber keine Rolle gespielt, sagt er. Wir sind eine unabhängige Institution, die zwar viele Leihgaben aus den königlichen Sammlungen immer erhält, aber wie wir das präsentieren, das ist unsere Sache. Da reden die auch nicht hinein. Also im Unterschied ganz klar zu den Hohenzollern, die in Deutschland ja wirklich ganz aktiv sozusagen in ihre Leihgaben noch mit hineinreden wollten und wie das Ganze präsentiert werden sollte, bleibt das Königshaus sozusagen ein interessierter Zuschauer, kann man so sagen.
Und Apeldoorn ist so auf der Höhe Münster, ich schätze mal so 200 Kilometer irgendwie in die Niederlande rein. Wenn man also da in der Nähe ist, sollte man dahin fahren, auf dem Weg nach Amsterdam zum Beispiel?
Ja, also wenn Sie in die Gegend kommen, sowieso. Es gibt sowieso ohnehin einen recht aktiven deutschen Tourismus da in dieser Grenzregion, habe ich erfahren. Es ist in jedem Fall aber auch so, jetzt mal unabhängig von diesem Gelderland und dieser Region, es ist ein Ort mit einem hochinteressanten Konzept. Viele Jahre haben wir immer über diesen sogenannten Bilbao-Effekt diskutiert, also wie Städte, die bisher nicht so auf der allgemeinen Landkarte vom Kunsttourismus lagen, sich mit irgendwelchen Spektakelbauten hervortun wollen und plötzlich dann massenhaft Touristen anziehen. Hier in Apeldoorn passiert eigentlich das genaue Gegenteil. Hier gibt es sozusagen ein unsichtbares Museum jetzt, das aber trotzdem attraktiv ist und den ganzen Ort auf seine Weise verändert, mit diesem Understatement, den das ausstrahlt. Und wenn ja in ein paar Monaten die ersten Wechselausstellungen dann zu sehen sind, dann ist es auch ein sehr schöner Ausflug für Leute, die sich jetzt nicht ausschließlich nur für die Geschichte des niederländischen Königshauses interessieren müssen.
Ja, vielen Dank, Carsten Probst, für diese Kritik des Museumsneubaus am Palais Het Loo in Apeldoorn, das auch wieder alle positiven Klischees bestätigt, die wir über Niederländer haben. Schönen Abend, danke.
Ja, tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Thorsten Förste.
Das Lebenswerk der Jazzmusiker Rolf und Joachim Kühn wird beim Deutschen Jazzpreis 2023 geehrt. Das teilte die Jury in Berlin heute mit. Der Klarinettist Rolf Kühn spielte in West-Berlin beim Rias Tanzorchester und in den USA im Orchester von Benny Goodman. Später leitete er das NDR-Fernsehorchester in Hamburg und er war musikalischer Leiter des Theaters des Westens in Berlin. Er starb im vorigen Jahr. Sein jüngerer Bruder, der 79-jährige Joachim Kühn, begann seine Karriere als Pianist in der DDR und siedelte 1966 nach Westdeutschland über. Er genießt weltweites Ansehen als Jazz-Klaviervirtuose. Der Deutsche Jazzpreis wird am 27. April in Bremen verliehen. Die Deutsche Fotothek in Dresden übernimmt das Werk des Musikfotografen Matthias Kreuziger. Knapp 600 Arbeiten des sächsischen Künstlers seien bereits online zugänglich, teilte die Fotothek der Sächsischen Landesbibliothek mit. Die spätere Übernahme des gesamten Archivs sei vertraglich vereinbart worden. Kreuziger zähle zu den bekannten Fotografen, die sich dem Themenfeld der Musik verschrieben haben. 20 Jahre lang habe er als Hausfotograf der Semperoper auch die Sächsische Staatskapelle Dresden und ihre Dirigenten begleitet. Zudem war er in der Jazzszene unterwegs, hielt etwa den US-amerikanischen Jazztrompeter Miles Davis in seinen Bildern fest, sowie den französischen Jazzpianisten Michel Petrucciani. Der Ballettchef der Wiener Staatsoper Matthias Schläpfer möchte künftig in keiner Spitzenfunktion mehr tätig sein. Der Schweizer Choreograf gab heute bekannt, dass er das Wiener Staatsballett nur noch bis Ende seines Vertrages im Sommer 2025 leiten werde. Eine angebotene Vertragsverlängerung habe er nicht angenommen. Schläpfer verließ 2020 den Chefposten des Balletts am Rhein und wechselte nach Wien. Staatsoperndirektor Bogdan Roščić bedauerte, einen, Zitat, der wichtigsten Choreografen der heutigen Tanzwelt als Ballettchef zu verlieren. Roščić verwies auch auf die 99-prozentige Auslastung der Tanzvorführungen an der Staatsoper in dieser Saison. Die Schauspielerin Maria Sebald ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Sie starb bereits am 4. April, wie das ZDF unter Berufung auf die Familie heute mitteilte. Bekannt wurde Sebald vor allen Dingen durch Auftritte in ZDF-Serien. So spielte sie in der 80er-Jahre-Erfolgsserie »Ich heirate eine Familie« mit und in der Vorabendserie »Die Wicherts von nebenan«. Auch in der Reihe »Das Traumschiff« war Sebald zu sehen. Außerdem wirkte sie in etlichen Krimiserien mit, darunter »Derrick«, »Der Kommissar« und »Der Alte«.
Achtung Berlin ist ein Filmfestival, auf dem Filme in, aus und um Berlin gezeigt werden. Das startet heute und läuft eine Woche lang. 75 Filme werden gezeigt aus verschiedenen Sektionen, Spielfilme, mittellange und Kurzfilme, Serien und Dokus. Und eine Doku haben wir uns aus dem Programm herausgegriffen. Alles anders machen. Das kurze Leben der Osttaz läuft am 16.04. am Sonntag im Babylon. Und in dieser Geschichte geht es um eine kleine geteilte Redaktion. Und da steht schon das ganze Wiedervereinigung. Drama auch drin. Der Regisseur des Films, Michael Bidovic, war damals 1990 als Fotoredakteur bei der Osttaz dabei und ist jetzt dankenswerterweise von der Festivaleröffnung direkt hier zu uns ins Studio geeilt. Danke sehr.
Ja, sehr gerne.
Wie war es denn bei der Eröffnung?
Es war voll und es war eine tolle Stimmung. Ich konnte den Film allerdings nicht ganz zu Ende schauen, weil die Vorreden waren so lang und so interessant und so lebendig.
Ach so, ich dachte, weil sie weg mussten, um zu uns zu kommen.
Ja, das gehört dazu, ja. Aber das mache ich gern.
Ihr Dokumentarfilm läuft ja also am Sonntag. Alles anders machen erzählt die Geschichte der Osttaz. Also diese 3 Monate, die es diese Ostausgabe der Tageszeitung Taz überhaupt gegeben hat. Und der Film beginnt mit berühmten Printjournalisten, denen sie alle von der Osttaz erzählen offensichtlich und die sich daran gar nicht erinnern können. Warum wollten sie die Osttaz dem Vergessen entreißen?
Weil es ein ganz tolles Zeitungskapitel ist und eine Geschichte der deutsch-deutschen Wiedervereinigung, die sich in sozusagen wie in einem Brennglas innerhalb von kurzer Zeit abgebildet hat. Also ich war Beteiligter und für mich war es auch eine ganz persönlich wunderbare Geschichte und ich habe mich immer gewundert, warum kennt die keiner in der Branche? Und das war für mich Motivation, daraus irgendwas zu machen. Und als ich dann überlegt habe, wie kann man diesen Stoff am besten erzählen, dann bin ich auf das Medium Film gekommen.
Mhm. Sie sagen das gerade, also dass quasi die Wiedervereinigung und auch die Probleme, die es da gab und vielleicht auch immer noch gibt, da im Brennglas gezeigt werden. Die Westtaz-Chefredakteurin sagt am Anfang des Films, wir haben jetzt den deutsch-deutschen Familienstreit, weil die Leute, die sind nicht einfach alle gleich, den haben wir uns ins Haus geholt. Worum ging es bei diesem Streit?
Ja, das ging um verschiedene Auffassungen, was Journalismus ist. Und man muss dazu sagen, wir Ostjournalisten waren keine Profi-Journalisten. Also wir hatten jetzt nicht eine Agenda, die wir jetzt abarbeiten wollten. Wir waren quasi zusammengewürfelt, wir kannten uns gar nicht.
Woher denn, wenn Sie keine Journalisten waren, was haben Sie denn alle so, woher kamen Sie denn dann da überhaupt?
Manche hatten schon in Zeitungen gearbeitet, aber manche haben frei geschrieben. Es gab allerdings auch nicht so eine freie Journalistenszene. Also es waren Leute, die auf einen Telefonanruf reagiert haben. Ja,
freie Presse war eh schwierig, ne?
Richtig, also das war in jeder Beziehung schwierig. Aber das, was uns ausgezeichnet hat, war diese Bereitschaft und dieser Mut, irgendwie alles stehen und liegen zu lassen, was Neues anzufangen.
Und Sie sagen aber, es ging auch um so journalistische Kriterien, um die gestritten wurde.
Richtig. Also wir hatten relativ schnell gemerkt, es gibt für uns so viele Veränderungen, die uns in dem Alltag uns begegnen, dass wir die sozusagen thematisieren wollten. Weil wir geglaubt haben, das interessiert natürlich die Leser. Aber das war nicht im Sinne der Namensgeber der Westtaz. Ja? Die hatten dann immer auch eher das Gefühl, naja, über das Preisgefühl muss man jetzt gar nicht reden, das nimmt man einfach so hin. Aber für uns war das elementare Alltagsleben.
Also im Grunde eigentlich der Vorwurf an Westdeutschland, der heute immer noch steht, nämlich nicht ernst genommen worden zu sein, den kann man da auch schon erkennen. In den Alltagssorgen, anerkannt zu bekommen, dass das eine krasse Transformation war, die da stattgefunden hat.
Richtig, also die Westkollegen hatten ja nicht diese Transformation.
Nee, eben genau.
Ihr Leben setzte sich einfach fort. Es kam irgendwas hinzu, was sie mit Interesse, mit Neugier beobachtet haben, aus einer gewissen Ruheposition, weil ihr Leben musste sich nicht ändern. Und im Osten musste sich alles ändern.
Und das ist dann, nach 3 Monaten, ist diese Osttaz eingestampft worden, weil eigentlich die Westtaz hat Geld bekommen für jede gedruckte Ausgabe, egal ob sie verkauft wurde oder nicht, und hat quasi da sich gesund saniert. Taz war wahrscheinlich damals auch schon eher knapp, so wie sie es heute immer noch ist. Und als dann die Währungsreform kam, da ist diese Kalkulation nicht mehr aufgegangen und da wurde es dicht gemacht. Ich habe mich aber gefragt, weil eben das eine Geschichte von Medien ist und wer schreibt Geschichte, wessen Geschichten werden erzählt, ob uns die auch was heute lehren kann.
Ganz sicher ist das ein gutes Beispiel für einander zuhören, für auch einander gewähren lassen. Und eine gewisse Souveränität sollte man sich auch herausnehmen und dazu stehen. Also ich hatte immer das Gefühl, wir sind an einer Stasi-Veröffentlichungsliste gescheitert, weil wir die Redaktion sich quasi zerstritten haben. Die Ost-Redaktion hatte sich gegen diese Veröffentlichung der Stasi-Immobilienliste ausgesprochen. Die West-Redaktion fand das unmöglich. Ja, wie kann man sozusagen so einen journalistischen Scoop nicht umsetzen? Es muss raus, das muss man natürlich transparent machen. Und wir waren eher vorsichtiger drauf.
Aber vorsichtiger nicht, weil sie diese Stasis schützen wollten, sondern weil sie gesagt haben, das Problem liegt jetzt nicht an diesen paar Stasi-Spitzeln, sondern das Problem ist das System, was viel größer war als diese Menschen, die man jetzt in dieser Stasi-Liste für Immobilien irgendwie finden konnte. Ne?
Richtig, richtig. Also das waren verschiedene Auffassungen, die in meiner Erinnerung zum Ende geführt haben. Aber als ich dann die Interviews geführt habe, kam raus, es gab eigentlich einen ganz anderen Grund. Nämlich das war die Währungsunion, das heißt das Geschäftsmodell der Osttaz hatte sich erübrigt. Mhm. Und dann war das Experiment beendet.
Manche im Film sagen, für sie war diesen 3 Monate so ein Crashkurs in Wessi-Kunde und sie sind gestählt gewesen dann für ihr weiteres Leben. Sagen Sie mir noch ganz kurz, ein Film über eine Zeitung, da stellt man sich ja erstmal nicht was völlig Bildstarkes vor, weil das ja ein Printmedium ist. Wo haben Sie wie nach Material gegraben?
Na, ich wusste, es gab 2 Beiträge. Einmal die Aktuelle Kamera hatte die erste Ausgabe wohlwollend begleitet. Das heißt, da war ein Redaktionsteam in der Redaktion und hat ein bisschen gedreht. Und dann, als es diese Stasi-Listen-Veröffentlichung gab, gab es noch mal einen Beitrag von der damaligen SFB-Abendschau. Und ich wusste, dass diese Beiträge existieren. Und die haben wir sehr frei montiert. Der Rest war natürlich, das war die Herausforderung des Filmemachens, mit gesprochenen Interviews quasi was Filmisches umzusetzen. Das ist eine große Sache und ich war ganz froh, dass da ein erfahrener Kameramann dabei war, der Bernd Fischer, dem ich da sehr viel verdanke, weil es waren auch tolle Bilder und wir haben auch natürlich tolle Protagonisten, die was zu sagen hatten und die vielleicht auch 30 Jahre lang geschwiegen haben und jetzt brach es aus ihnen heraus.
Jürgen Kuttner zum Beispiel, den man da gar nicht veröffentlicht hatte, weil der ja hinterher auch noch irgendwie Radiokarriere gemacht hat. Vielen Dank für Ihren Besuch, Michael Bidowitsch. Und der Film Alles anders machen, der läuft am 16.04. in Babylon in Berlin. Danke.
Vielen Dank auch.
Der Film, über den ich mit unserer Filmkritikerin Anke Lewicke jetzt zuerst spreche, der spielt auch im Osten. 1990, nach dem Mauerfall, als sich auch auf dem Land in Thüringen langsam alles zu verändern anfängt. Die Regisseurin Emily Atef ist eigentlich Berlinerin, aber war gerade in diesem Sommer 1990 auf der Schule in Frankreich. Und den Schmerz, nicht dabei gewesen zu sein, den hat sie jetzt mit dem Film Irgendwann werden wir uns alles erzählen, vielleicht geheilt. Der Film basiert auf der Romanvorlage von Daniela Kriens und stellt ein Mädchen, das gerade erwachsen wird, in den Mittelpunkt. Und das ist ja bei Atef oft das Thema. Frauen in Ausnahmesituationen war bei ihrem Romy Schneider-Film Drei Tage in Quiberon schon so. Und in Irgendwann werden wir uns alles erzählen auch. Und darüber spreche ich mit Anke Lewicke. In was für eine Ausnahmesituation gerät denn die Hauptfigur Maria da auf dem Land in Thüringen 1990, nachdem sich die DDR aufgelöst hat?
Also Maria wohnt eigentlich mit ihrem Freund auf dem Dachboden des Hofes seiner Eltern und um sie herum sind so alle beschäftigt mit den Umbrüchen, mit dem politischen, den gesellschaftlichen. Also die Eltern des Freundes fragen sich, oh, können wir unseren Bauernhof überhaupt weiterhalten? Und ihr Freund selbst kauft sich einen Fotoapparat, möchte alles dokumentieren, in Leipzig dann Fotografie studieren und sie selbst, Maria, die ohnehin eher introvertiert ist, zieht sich zurück, vergräbt sich hinter ihren Büchern, will eigentlich nicht mehr das Abitur machen und man weiß gar nicht so recht, ist das jetzt eine Verunsicherung, ist das Trotz, ist das eine Verweigerung? Es ist alles sehr schwierig zu sagen und vielleicht sind es eben diese ungewissen Zeiten, die sie nochmal ihr sexuelles Begehren ganz anders entdecken lässt. Sie lernt Henner kennen, der doppelt so alt ist wie sie. Sie fühlt sich angezogen von seiner Härte, aber auch von seiner Sanftheit. Er ist wie sie auch ein Einzelgänger und der erste Sex, den sie miteinander haben, ist eher sowas wie eine Besitznahme. Sie hat hinterher blaue Flecken am Körper, Knutschflecken am Hals. Ja, aber Maria versucht, Henna herauszufordern.
Einmal kann er sie noch haben. So. Einmal kann er sie noch haben. Hochmütig ist er, gewährt ihm die Gnade eines letzten Besuchs. Worauf wartet sie? Zieht sie sich aus?
Ja, Maria sucht und provoziert eben die sexuelle Unterwerfung. Gleichzeitig entdeckt sie aber auch eine Seelenverwandtschaft zu Henna, entdeckt eine Einsamkeit, die ihr nicht fremd ist. Also von dieser Amour-Fou in den Wendezeiten erzählt Emily Atef.
Und diese Sexszenen, die wurden ja auf der Berlinale auch diskutiert. Warum?
Ja, weil man einfach sagen kann, dass Emily Atef eigentlich dann doch, diese Sexszenen sind so voyeuristisch geraten. Also es geht ja eigentlich um eine Frau, die, wie schon gesagt, die sexuelle Unterwerfung ausprobieren will, aber trotzdem dabei sich selbst finden möchte, eine Kontrolle auch haben möchte. Aber sie bleibt bei den Sexszenen eben doch immer nur die Reaktion und alles ist so sein Blick. Mit seinem Blick gucken wir eben auf ihren nackten Körper. Also und dann gibt es so Weichzeichner. Also da hätte man sich einfach gewünscht, dass der Film ihre Perspektive einnimmt, weil ansonsten ist Emily Atef doch eigentlich ein sehr präzises Stimmungsbild eben 1990 in Thüringen gelungen. Diese Melancholie auf den Feldern, die Ungewissheit, ihre Mutter ist schon arbeitslos, dann kommt der rübergemachte Bruder der Bauernfamilie, Kluft Ost-West ist so da. Also in so kleinen Beobachtungen gelingt der wirklich sehr atmosphärischen Stück DDR-Geschichte einzufangen. Aber die Liebesgeschichte geht nicht so richtig auf.
Der andere Film, über den wir sprechen, das ist The Five Devils, die fünf Teufel, auch von einer Regisseurin von Lea Misius. Da gibt es mehrere Frauen, aber auch dieser Film spielt in der Provinz, auch in der Natur. Die Five Devils, das sind fünf nebeneinander stehende Gipfel in den französischen Alpen. Was erleben denn die Heldinnen hier?
Ja, diese fünf Gipfel, von denen geht schon was sehr Bedrohliches aus, wenn die Kamera die einfängt. Und ohnehin hat dieser Film was sehr Bedrohliches. Also wir folgen Vicky, es ist ein 10-jähriges Mädchen und sie wird so gemobbt von ihrer Umgebung. Ihr Vater kommt aus dem Senegal und sie hat so einen großen Lockenkopf. Ihre Mutter ist Französin, sie wird immer als Klobürste bezeichnet und sie zieht sich dann in ihre eigene Welt zurück und das ist eine Welt, ja, die eigentlich auf Geruchssinn basiert. Sie kann unheimlich gut riechen, also was andere Leute nicht können. Und sie konserviert auch Gerüche, also zum Beispiel den ihrer Mutter, weil sie auch immer Angst hat, diese Mutter zu verlieren. Und dann taucht auf einmal die Schwester ihres Vaters auf, die war wohl im Gefängnis. Und diese Frau kann sie schon nicht riechen. Da sagt sie immer, ach, sie riecht nach getorftem Whisky. Und dann passiert noch etwas ganz Seltsames. Sie kann plötzlich in die Zeit zurückreisen und sie kann sich auch in der Vergangenheit bewegen. Und dann bekommt sie eben mit, dass die Schwester ihres Vaters, also ihre Tante und ihre Mutter, mal eine Liebesgeschichte hatten. Und es ist so, hört sich alles so seltsam verrückt an, aber da man die ganze Zeit bei dieser kleinen Vicky ist und so spürt, dass sie Angst um ihre Mutter hat, aber auch Angst hat, ihre Mutter zu verlieren, bleibt man dabei. Also das ist ein ganz merkwürdiger, realistischer Fantasy-Film.
Und was machen diese Mystery-Anteile? Warum müssen die da unbedingt rein? Warum hat die Regisseurin die gewählt?
Naja, einmal gibt es durch den Geruchssinn natürlich auch unglaubliche Schauwerte. Also was die Kleine da immer so alles zusammenmixt und ihre ganzen Geruchstinkturen, das hat schon manchmal was Hexenhaftes. Dann durch den Geruchssinn wird auch nochmal so verstärkt, dass sie so eine Außenseiterin ist. Und ich finde, dieser Film ist auch so toll hyperrealistisch fotografiert. Das ist alles so sehr konturenreich. Also die Feindseligkeit, die ihr entgegenkommt, ist auch immer so in den Bildern drin. Und das macht auch alles so Sinn, weil das könnte ja auch eine bebilderte Fantasie sein, eines Mädchens, das einfach Angst hat und in ihrer Fantasie dann auf einmal so Kontrolle gewinnt. Also das ist schon alles ganz spannend. In einem guten Sinn ist das befremdlich und man kommt in so einen Sog rein und bleibt die ganze Zeit bei der Kleinen.
Diese Filme laufen morgen in den Kinos an, und zwar The Five Devils, die fünf Teufel, und irgendwann werden wir uns alles erzählen. Vielen Dank, Anke Lewicke.
Tschüss.
Ach, endlich wieder ein Archiv, eine Datenbank. Das ist ja meine heimliche Leidenschaft. Lanzen brechen für Sammlungen von Kultur, die sonst verschwindet oder zumindest nicht verwahrt und dann eben auch nicht mehr gefunden werden kann. Das Badische Staatstheater Karlsruhe hat zusammen mit den Ethnologischen Museen in Berlin eine Musikplattform gestartet und will damit anderes Hören möglich machen. Also eben nicht die algorithmisch nach Erfolgskriterien 18-millionste Playlist von Musik, zu der man chillt frühstücken kann und die auf jeden Fall nicht stört, also auch gar nichts herausfordert. Die Plattform Pantopia, die will dagegen Platz machen für Musik, die auch unsere westlichen Hörgewohnheiten erweitert. Wir hören mal rein. Ausschnitte aus Musik, die Sie auf der Plattform Pantopia jetzt schon finden können. Und vor der Sendung habe ich gesprochen mit Sonja Walter. Sie ist Chefdramaturgin am Badischen Staatstheater in Karlsruhe und hat sich diese Plattform mit ausgedacht. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend aus Karlsruhe.
Lassen Sie mich mal raten, die Idee zu dieser Plattform ist Ihnen während der Pandemie gekommen, oder? Als sich alle unbedingt was für online ausdenken wollten?
Tatsächlich ist diese Idee viel älter als die Pandemie. Das Ganze ist ja eine Förderung der Bundeskulturstiftung im Fonds Digital. Und tatsächlich gab es diese Projektidee schon 2018 oder 2019.
Und wie ist es gekommen, dass Sie das zusammen mit den Ethnologischen Museen in Berlin machen?
Es gibt im Ethnologischen Museum in Berlin das wunderbare Phonogrammarchiv. Das ist eine Riesensammlung. Sie haben eben schon die großen Archive angesprochen. Mhm. Da schlummern mehr als 16.000 originale Phonogramme. Wer das nicht kennt, das sind Wachswalzen, auf denen Tonaufnahmen gemacht worden sind von Ethnologen, die damit um die Welt gereist sind und das auch zum Teil in sehr, sehr problematischen Kontexten, natürlich Feldforschung betrieben haben, Musiken aufgenommen haben. Und wir haben gedacht, wie kann man eigentlich heute mit musikalischer Forschung umgehen? Wie kann man einen anderen, vielleicht einen eher künstlerischen Zugang schaffen und eine andere Form von Archiv kreieren?
Mhm. Also wollten Sie das aber auch tatsächlich, ja, so das quasi zu bewahren, damit es eben auch sich weiter verbreitet sozusagen?
Na, zum Teil haben wir ja auch KünstlerInnen aufgefordert, sich durchaus mit dieser Sammlung auseinanderzusetzen und zum Teil auch Materialien daraus zu verwenden. Das ist aber dann natürlich ein zeitgenössischer, ein heutiger Zugang, der einen Blick hat, der hoffentlich dekolonialisiert worden ist oder das zumindest versucht. Das kann ja irgendwie immer nur ein Versuch sein, da heute Dinge anders zu machen, um mit diesem wirklich zum Teil kritischen Material heutig umzugehen. Also auch das Netzwerk, wie jetzt diese Plattform entstanden ist, über ein großes Netzwerk von Kuratorinnen und Kuratoren, die Ethnologen sind, aber eben auch selber Künstler, die also sozusagen weit über die Welt verteilt. Das ist ja eben ein Zugang, auch Verantwortung abzugeben. Nicht mehr zu sagen, ich sitze am Badischen Staatstheater in Karlsruhe, ich kuratiere hier ein Projekt, sondern es geht darum, Verantwortung abzugeben für künstlerische Inhalte. Das ist ganz wichtig.
Mhm. Und können Sie mir ein Beispiel sagen, was das quasi an Fruchtbarkeit gebracht hat, etwas aus der alten Sammlung zu nehmen und das mit neuen künstlerischen Impulsen zu kombinieren? Was erschließt mir das als Zuhörerin, was ich vorher nicht wusste oder fühlte?
Na, ich glaube, wenn ich einfach mal beispielhaft so ein paar von den Kuratorinnen und Kuratoren rausgreife, gibt es Du Yun, die ist Komponistin, Performerin, Musikerin, hat einen chinesischen Hintergrund, lebt in den Staaten, oder Sydney Hutchinson, eine wirklich ganz, ganz tolle Musikethnologin, die sich sehr gut auskennt, aber auch Vinod Joshi, das ist ein Experte für Kultur aus Rajasthan, der ein ganz wunderbares Projekt aufgenommen hat mit Musikerinnen. Also natürlich gibt es sozusagen in der Sammlung Musik beispielsweise aus Indien oder aus Afrika, die aber natürlich bestimmte Aspekte nicht berücksichtigen können. Musikerinnen in Indien, das ist immer noch was Besonderes. Und Vinod Joshi hat uns ein Projekt gebracht, Women from Rajasthan, wo eben Musikerinnen indische traditionelle Musik machen. Das ist da wirklich was ganz Besonderes. Oder Iva Bitto war auch eine tschechische Sängerin, Musikerin, Schauspielerin, die ganz, ganz tolles Projekt auf die Beine gestellt hat.
Mhm. Für wen ist diese Plattform? Weil als Sie das 2018 entwickelt haben, da muss man ja so eine Zielgruppendefinition erstmal haben, oder?
Für Neugierige, würde ich sagen. Also Menschen, Sie haben das so toll gesagt, also ein bisschen anders vielleicht mal hören lernen. Unsere Hörgewohnheiten, die sind so sehr davon geprägt, dass wir immer wieder Vorschläge kriegen und eigentlich bildet sich so eine Blase, ne, wenn wir in diesen Online-Plattformen unterwegs sind. Die neuen Vorschläge, die wir bekommen, die sind durch so Algorithmen gespeist und irgendwann ist man dann doch sehr in seinen Vorlieben auf einer Schiene unterwegs und einfach mal sehr bewusst zu hören und zu sagen, ich höre mir jetzt was anderes an, was ich noch nicht kenne, was vielleicht auch wirklich fremd klingt erstmal. Und dann natürlich sieht das Ganze auch schön aus. Es war ja bewusst auch zu sagen, das Ganze hat eben dann doch nicht den Charakter eines Archivs, was irgendwie grau ist, nachschlagemäßig aussieht, sondern das Ganze, wir haben gesagt, es muss eigentlich aussehen wie Netflix der traditionellen Musik, wo man wirklich gerne unterwegs ist mit tollen visuellen Materialien auch, dass man plötzlich auch überrascht ist, dass man was anklickt, was man vorher sonst nie gehört hätte.
Sie haben das gerade angesprochen mit den Vorschlägen oder dass man das vorgeschlagen bekommt. Das ist ja das auch, was kommerzielle Streaming-Plattformen so erfolgreich und auch so gut nutzbar macht. Diese Algorithmen, die eben den Geschmack lernen der UserInnen und dann noch mehr davon vorschlagen. Und trotzdem, also auch wenn das vielleicht nicht eine gute Kulturpolitik ist, kann man ja auch was davon lernen, nämlich dass man NutzerInnen durch eine Plattform auch lenken muss. Wie machen Sie das?
Ja, also die Plattform ist erstmal relativ intuitiv. Es gibt nicht so viele Funktionen. Es gibt Informationen über die Künstler. Es gibt eine Sache, die einem immer vorgeschlagen wird. Also da vielleicht natürlich auch der Versuch, da ein bisschen was zu lernen über unsere Hörerinnen und Hörer. Es wird was vorgeschlagen und dann kann man natürlich sehen, was die anklicken. Aber ansonsten ist das wirklich eine Webseite, wo man auch ein bisschen alleine gelassen ist und sich so durchhören kann, vielleicht was anklickt, weil der Play-Button da ist, vielleicht was anklickt, weil die Bilder so interessant sind. Also auch das ist ja, was uns manchmal dazu verleitet, Dinge anzuklicken im Netz.
Das ist alles kostenlos? Bleibt das so?
Das ist kostenlos, ja.
Und wird finanziert, haben Sie eben schon gesagt, von einer Stiftung. Das heißt, das Staatstheater in Baden-Baden, das Staatstheater, das Badische Staatstheater in Karlsruhe, da gibt es nicht weniger Offline-Aufführungen, damit es diese digitale Plattform gibt.
Im Gegenteil, bundesweit interessant ist natürlich diese Plattform, aber wir haben auch Gastspiele bei uns am Badischen Staatstheater. Das heißt, es kommen auch von diesen Sachen, von den Projekten Sachen bei uns zur Aufführung. Das nächste Event ist im Juni und zum Teil sind die Aufführungen auch dafür da, Sachen aufzuzeichnen. Also eigentlich haben die Karlsruherinnen auch sogar noch Live-Aufführungen durch dieses Projekt.
Ja, Win-Win für alle, ne? Sonja Walter, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Pantopia.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Und die Marxinen Company hat eine Uraufführung im November. Und das sind die, die Sie am Anfang der Sendung gehört haben. Jetzt die Kulturpresseschau von Ulrike Timm.
Manchmal kann einem ja schon der Blick auf Überschriften die Frühlingslaune verhageln. Das vergnügte Leben ist vorbei, Neue Zürcher Zeitung. Oder die Angst beim Warten auf ein Bling, ebenfalls NZZ. Es geht, nicht eben neu, aber immer wieder erschreckend, um die Rund-um-die-Uhr-Präsenz des Smartphones und wie sie Jugendlichen zusetzt, die nicht mehr ohne können. Und dann noch ein Problembär auf Koks. Ja, Cocaine Bear heißt der Film dazu. Der weiße Hai im Grunde, aber im Unterholz und auf Koks und mit Fell und ohne Kiemen. Der Süddeutschen Zeitung ist das Vieh samt Film eine Rezension wert. Das Foto dazu ist fast so groß wie der Text. Koksbär verfolgt Frau und er sieht wirklich sehr hungrig aus. Vielleicht hilft da nur noch einfach eine gute Portion Eigenhaschisch? Diese Wortschöpfung von Claudius Seidel in der Frankfurter Allgemeinen küren wir zum Wort des Tages. Sieht schön aus, so zusammengeschrieben. Eigenhaschisch. Mehrfach geht es in den Feuilletons um den ziemlich verquasten Versuch der Regierungskoalition, jetzt endlich wie versprochen Cannabis zu legalisieren. Und nu? Statt flächendeckend legaler Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften, nun bloß wissenschaftlich begleitete Modellregionen, wettert die Welt und fürchtet, weil sich der Schwarzmarkt so nicht austrocknen lässt, gar den Feldversuch am kiffenden Bürger. Die Süddeutsche bleibt sachlich und meint, wer sich erwachsen und aufgeklärt fürs Kiffen entscheidet, sollte nicht dem Risiko ausgesetzt sein, Gesundheitsschäden durch Verunreinigungen oder Streckmittel zu erleiden. Wer die Dealer in Park oder Bahnhof gruselig findet, wird sich freuen, wenn deren Geschäft durch andere Abgabestellen zurückgedrängt wird. Dazu kommt, dass eine Legalisierung dessen, was ohnehin Realität ist, auch eine unglaublich große Zahl unnötiger Strafverfahren eliminiert. Merke, 3 legale Pflänzchen pro Nase sind künftig drin. Die FAZ, die mit dem schönen Wort Eigenhaschisch, rechnet uns vor, mindestens 200 Tonnen Cannabis werden unter der Bedingung des Verbots jährlich in Deutschland konsumiert. Unter der Bedingung der Legalisierung müsste man also mindestens diese Menge legal anbauen, verarbeiten, vertreiben auf deutschem Boden, was nahezu unmöglich ist, zumal im Deutschland-Tempo. Und weiter. Den Bedarf des ganzen Landes werden die Kleingärten aber nicht liefern können. Das hat Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir zugegeben. Darf, wer an der Droge kein Interesse hat, seine 3 Pflänzchen vermieten? Fragt Claudius Seidel hilfesuchend. Drama ohne Pathos. Da sind wir weg von allen medizinisch-ethischen Diskussionen. Die Süddeutsche Zeitung beschreibt so den Stil des israelischen Schriftstellers Meir Shalev, der mit 74 Jahren gestorben ist. Er wird so fehlen, so klingt es durch den sehr persönlichen Nachruf von Lea Hampel. Meir Shalevs Bücher erzählen stets auch Staatsgeschichte. So eng war sein Leben mit Israel verwoben. Jetzt, wo das Land einmal mehr in der Krise steckt, zeigt, verstummt seine Stimme. Der Schriftsteller hatte für eine Zwei-Staaten-Lösung plädiert, als politischer Mensch, nicht als Romancier. Da klaue er doch nur Geschichten von seiner Oma, sagte Chalef selbst. Er liebte die ausufernden, auch grotesken Geschichten und seinen Garten, den er hingebungsvoll beackerte. Chalef, der im selben Jahr geboren wurde wie der Staat Israel, nämlich 1948, gehörte zu einer Generation von Zionisten, die, obwohl sie nicht an Gott glaubten, absolut bibelfest waren. Das lesen wir in der Welt. Und weiter, Chalef hat nie eingesehen, warum er die heiligen Schriften der Juden irgendwelchen bekloppten Fanatikern überlassen soll. Er begriff die Bibel als einen jüdischen Familienroman. Von Abraham, sagte er, trennen mich ja nur 400 Generationen.
Und vom Ende dieser Sendung trennt mich nur noch ein Titel, und zwar Nathalie Merchant und Tower of Babel. Gute Nacht.